Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist ein berühmtes und prägendes Bild für die Wirtschaft Chinas, der Vogelkäfig. Der freie Markt sei der Vogel, die staatliche Kontrolle der Käfig, und innerhalb des Käfigs kann der Vogel so frei fliegen, wie er will. Das war der Gedanke, als heute, vor 30 Jahren, am 29. März 1993 in der großen Halle des Volkes das Modell der Planwirtschaft beerdigt und das der sozialistischen Marktwirtschaft in der Verfassung festgeschrieben wurde. Dieses neue Modell sollte China zur zweitgrößten Volkswirtschaft und zur Weltmacht katapultieren. Wir blicken in dieser Sendung zurück und voraus auf die Zukunft der chinesischen Volkswirtschaft. Außerdem, wie der deutsche Autobauer Volkswagen in den USA die legendäre Geländewagenmarke Scout wiederbeleben will, auch das hören Sie hier. Beginnen aber wollen wir mit der Einigung im Berliner Koalitionsausschuss aus SPD, Grünen und FDP. Da wurden Beschlüsse zum Klimaschutz, zur Planungsbeschleunigung, aber auch zur Lkw-Maut gefasst, die auch Folgen für die deutsche Wirtschaft haben dürften. Jan Plate fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
An der Börse gibt es zwar den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, dennoch die Politik setzt Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, den Standort Deutschland und die Börse. Nach ziemlich langem Zehenringen mit zum Teil rauem Ton hat sich die Koalition auf einen gemeinsamen Kurs in der Klima- und Infrastrukturpolitik geeinigt. Die Beschlüsse sehen schnellere Planungsverfahren für große Infrastrukturprojekte vor, darunter 144 Autobahnprojekte sowie für die Bahn, für Stromnetze und erneuerbare Energien. Außerdem soll das Klimaschutzgesetz in zentralen Punkten geändert werden. Lob kommt von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie gutiert, die Straße und auch die Autobahn werden die Verkehrsträger Nummer 1 in Deutschland bleiben. Hingegen kommt Kritik von Umweltverbänden wie Greenpeace oder der Deutschen Umwelthilfe. Und das sind Zeiten, in denen immer mehr Anleger umweltfreundlich investieren wollen.
Und diesen Bericht von Jan Plate zu den Beschlüssen der Ampelkoalition nehmen wir mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, wie kam die Einigung bei Ihnen auf dem Parkett an?
Das Reformpaket, Herr Kindermann, ist jetzt kein aktiver Kurstreiber, aber hier ist man erleichtert, dass es überhaupt zu einem gemeinsam verabschiedeten Paket gekommen ist. Der Knatsch war ja nicht zu überhören und schadet letztendlich auch der Wirtschaft. Also der DAX heute im Plus. Der DAX steigt um fast 1% auf 15.283 Punkte. Es finden sich vor allem Aktien von Unternehmen, die besonders konjunkturabhängig sind, ganz oben auf der Gewinnerseite. Die Frage ist allerdings, ob diese Beschlüsse wirklich das große Werkstück sind, wie es der Bundeskanzler genannt hat, und den Namen Reformpaket verdienen. Und dazu habe ich Holger Bahr, Volkswirt bei der DK Bank, eingeladen. Herr Bahr, die Einschätzungen zum Reformpaket, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Das reicht von fast dröge, aber wichtig, über pragmatisch bis hin zu verheerende Attacke auf den Klimaschutz. Wie ordnen Sie sich denn ein?
Nun, in der Mitte würde ich mich einordnen. Wir betrachten das Gesamtpaket. Je extremer die Kommentare sind, desto häufiger guckt man das aus einem bestimmten Blickwinkel, auf eine bestimmte Maßnahme. Insgesamt gilt, man kann sich immer alles schöner wünschen. Es hätte schlimmer kommen können. Aber das Fazit lautet, die Regierung hat hier sich auf etwas verständigt, was ein Kompromiss ist, an dem sie in den nächsten Monaten und Quartalen gut arbeiten kann.
Also der Kompromiss zählt, aber Ökonomen schauen ja auch gerne darauf, was kostet denn ein solches Paket. Es soll auf jeden Fall kein neues schuldenfinanziertes Großpaket geschnürt werden. Ist das richtig oder fehlt da nicht etwa der Wumms?
Nein, der Wumms fehlt nicht. Wir hatten schon einen Wumms, einen Doppelwumms. Der hat nicht nur die Verschuldung nach oben steigen lassen, sondern hat auch dafür gesorgt, dass Nachfrage stimuliert wurde, kurzfristig stimuliert werde, um Schäden von Pandemie und Inflation abzuwenden. Und wenn die Regierung jetzt noch einmal nachgelegt hätte, dann hätte das mit Sicherheit auch preistreibende Effekte und wir bekommen gerade von der Lohnseite Unterstützung für die Kaufkraft der Haushalte. Und je mehr dort noch Öl ins Feuer gegossen worden wäre, desto unfreundlicher hätte möglicherweise die Europäische Zentralbank darauf reagiert.
Aber schauen wir genauer hin. Auffällig ist ja die höhere Lkw-Maut, die zu 80% in die Bahn investiert werden soll. Ist das eine sinnvolle Verknüpfung?
Nun, es sieht sehr gut aus, wenn man von der Straße hin zu Bahn etwas umschichten will. Der Nexus muss nicht so sein. Und ob das dann in den Volumina genau auf sich geht, das wird man dann sehen. Aber im Grundsatz ist das eben auch eine dieser Maßnahmen, die bedeutet, man finanziert eben auch etwas gegen. Und deshalb ist es eben kein neuer Wumms.
Die höhere Maut, das werden ja die Unternehmen mit Sicherheit mit höheren Preisen kompensieren. Trifft das nicht doch noch mal am Ende die Verbraucher? Stichwort Inflation.
Also die Weitergabe von Kostenbelastung oder Steuerbelastung oder Mautbelastung, das werden Unternehmen versuchen, es weiterzureichen, wenn es ihnen denn gelingt. Nach den vielen Preissteigerungen der letzten ein, zwei Jahre wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn es ihnen gelingt tatsächlich, dann steigen Preise und am Ende die Preise in Gütern, Produkten, die wir als Verbraucher kaufen. Und das sehen wir dann auch in der Inflationsrate.
Kleiner Exkurs zur Verbraucherstimmung. Die hohe Inflation, die dämpft ja immer noch die Verbraucherstimmung. Wird sich das ändern?
Das wird sich ändern. Ein Teil der Konsumentenstimmung ist ja auch die erwarteten Einkommen. Und die Einkommensperspektiven haben sich verbessert. Vor diesem Hintergrund haben wir einen super robusten Arbeitsmarkt mit extrem hoher Rekordbeschäftigung und dann eben auch Lohnsteigerungen, sodass sich die Konsumentenperspektiven aufhellen, insbesondere ja auch, weil die Inflationsraten stetig fallen werden in den nächsten Quartalen.
Ich höre, Sie sind sehr optimistisch. Dann doch noch mal abschließende Bewertung. Gibt das der deutschen Wirtschaft, dieses Reformpaket, mehr Planungssicherheit und treibt es die Wirtschaft an? Kurz bitte.
Es treibt die Volkswirtschaft kurzfristig nicht an, sonst wäre es ein Konjunkturpaket. Dies ist eher unter Wachstumsgesichtspunkten gesehen. Und wenn man Planungsverfahren beschleunigt, Bürokratie abbaut, dann ist das etwas, was nachhaltig wirtschaftlich Wachstum stärken kann.
Vielen Dank. Das war Holger Bahr, Volkswirt bei der DK Bank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und Frau Holz, wir schauen auf die Aktienmärkte. Gestern hatten wir auf breiter Front Kursverluste bei den Immobilienkonzernen, allen voran Aroundtown mit Sitz in Luxemburg, im MDAX gelistet. Wie ist denn die Lage heute?
Die Stimmung hat sich gedreht, obwohl es zum Handelsstart bei Aroundtown noch mal zweistellig nach unten ging. Denn das Unternehmen hat ja schwere Kosten serviert, streicht für das vergangene Jahr die Dividende, weil es bei den Gewerbeimmobilien deutliche Wertverluste gab. Es sei besser, das Geld in diesem Umfeld beisammen zu halten. Das dachten Anleger offensichtlich nicht. Aber wie gesagt, die Stimmung hat sich gedreht. Die Aktien liegen inzwischen 1,3% zu. Bei Vonovia im DAX gelistet geht es um fast 6% hoch. Der gesamte europäische Immobilienteilindex hat sich vom Verlierer zum größten Gewinner gemausert. Das dürfte an EZB-Chefvolkswirt Philip Lane liegen. Der hat gesagt, dass die EZB einen raschen Rückgang der Inflation erwartet, dass man keine Lohnpreisspirale sehe, gleichwohl die Zinsen weiter erhöhen müsse.
Für Turbulenzen waren ja in den letzten Tagen auch die Bankentitel gut. Hat sich denn da die Aufregung gelegt?
Etwas. Deutsche Bankaktien klettern um 1,5% und auch die Commerzbank ist leicht im Plus.
Sehr gut lief es heute für die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon. Was ist denn da der Grund?
Infineon hat die Prognose für dieses Jahr nach einem besser als erwarteten zweiten Geschäftsquartal angehoben. Das liegt an der steigenden Nachfrage aus der Autobranche, überhaupt aus der Industrie. Der Konzern stellt Spezialchips für die industrielle Stromversorgung und auch für die Autobranche her. Und da könnte natürlich die E-Mobilität, aber auch die Energiewende noch mal für mehr Nachfrage sorgen. Die Aktien DAX-Spitzenreiter mit einem Plus von über 6%.
Und dann bleibt uns noch der Blick auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Euro etwas höher bei einem Dollar 0,0861. Kursgewinne bei Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,30%. Und die Feinunze Gold klettert auf 1.967 Dollar. Das sind rund 1.810 Euro.
Vielen Dank an Dorothee Holz in Frankfurt Main. Für die heikle Übernahme der Skandalbank Credit Suisse holt die Schweizer Großbank UBS ihren früheren Chef Sergio Ermotti zurück. Der 62-Jährige soll den Posten bereits in der kommenden Woche antreten, teilte die UBS heute mit. Ermotti hatte die UBS nach der Finanzkrise wieder auf Erfolgskurs gebracht. Der in Lugano im Tessin geborene Ermotti ist derzeit noch Verwaltungsratspräsident des Rückversicherungskonzerns Swiss Re. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Der neue Chef ist der alte. Der Tessiner Sergio Ermotti war 9 Jahre lang Vorsitzender der UBS, bis ihn 2020 der niederländische Banker Ralf Hamers ablöste, der nun das Ruder an Ermotti zurückgibt. Im Interesse der Fusion mit der Credit Suisse, des Schweizer Finanzsektors und des Landes, wie die UBS mitteilte. Ermotti wird nun die in der Schweiz umstrittene Übernahme der Krisenbank Credit Suisse managen. Es sei ein wichtiger Moment. Er wolle, dass die Bank erfolgreich ist, sagte er bei einer Pressekonferenz am Vormittag. Und es brauche eine große Bank, wenn die Schweiz ein großes Finanzzentrum sein wolle. Ermotti hat in der Bankenwelt einen guten Ruf, weil er die UBS aus der Finanzkrise von 2008 führte. Die Großbank war damals vom Staat vor der Pleite gerettet worden. Seine neue Aufgabe nannte Ermotti dringend und herausfordernd. Er verspreche, Zitat, das beste Ergebnis zu erzielen für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Schweizer Regierung. Zu konkreten Plänen für den Umbau der UBS zur Riesenbank, etwa wie viele Arbeitsplätze wegfallen, äußerte sich der neue CEO noch nicht. Bei Anlegern und Analysten kommt der Chefwechsel gut an. Aufgrund seiner Erfahrung nach der globalen Finanzkrise sei Ermotti die richtige Person für diese anspruchsvolle Aufgabe, so die Reaktion eines Analysten der Bank von Tobel. Auf Twitter gab es auch Kritik. Der Wirtschaftsredakteur der Linken Wochenzeitung schrieb, nun übernimmt mit Ermotti ausgerechnet jener Mann wieder das UBS-Ruder, der der Schweiz 2017 wegen Überregulierung mit dem Wegzug der Bank drohte.
Katrin Hondl berichtete, der US-Bundesstaat South Carolina holt den deutschen Autobauer Volkswagen mit massiven staatlichen Anreizen für klimaschonende Investitionen in die USA. Vor gut einer Woche hat der Gouverneur von South Carolina ein Gesetz unterzeichnet, das der VW-Tochter Scout 1,3 Milliarden Dollar an Subventionen verspricht, wenn sie für 2 Milliarden Dollar ein Werk bei Columbus baut. 4.000 Jobs soll es geben, 2026 sollen die ersten E-SUVs und Trucks fertig sein. Letztes Jahr hatte VW schon angekündigt, die Geländewagenmarke Scout in den USA wiederzubeleben. Für den Konzern ist die Wiedereinführung der Marke Teil der Strategie, um den Marktanteil in den USA auf 10% zu verdoppeln. Aus den USA, Katrin Brandt.
Bei Bloomberg TV war Moderator Matt Miller völlig aus dem Häuschen.
Das ist unglaublich amerikanisch, wie Baseball und Apfelkuchen. Ich war ein Kind, als ich zum ersten Mal einen gesehen habe.
Schwärmte er voriges Jahr im Gespräch mit Herbert Diess, damals Vorstandschef von VW. Das sei eine große Chance für VW, das sei wirklich eine amerikanische Marke, bestätigte Diess. VW will den Scout wiederbeleben, einen amerikanischen Geländewagen aus den 1960er Jahren. Das kantige Design des Scout, seine runden Scheinwerfer, waren stilbildend für moderne SUVs. Der Ford Bronco sieht ihm verblüffend ähnlich. Eine 500.000 Scouts wurden verkauft, bis das Modell in den 80er Jahren stillgelegt wurde. Nun hat sich VW den Namen gesichert und baut einen Scout fürs 21. Jahrhundert als Elektroauto in den USA und nur für die USA. Wir werden etwas ganz anderes und etwas sehr Amerikanisches machen, so Diess im vorigen Jahr. Und dabei half Präsident Joe Biden kräftig mit. Sein Inflationsbekämpfungsgesetz IRA fördert den Kauf von Elektroautos und den Bau von Fabriken, zum Beispiel um in den USA Batterien herzustellen. Für Volkswagen ein wichtiger finanzieller Anreiz, sich einen Standort in den USA zu suchen. Den Zuschlag bekam Blythewood in South Carolina. In nur 60 Tagen war man sich einig.
I have to say, I've never met a more business-oriented, rapid deployment, quick to action, quick to Er habe noch nie eine Regierung getroffen, die so unternehmensorientiert und schnell entschieden war, freute sich der beeindruckte Scout-Chef Scott Keogh im Lokalfernsehen. Vorige Woche setzte Gouverneur Henry McMaster seine Unterschrift unter ein Gesetz, das die Ansiedlung mit 1,3 Milliarden Dollar, das sind etwa 1,2 Milliarden Euro, fördert, eine Rekordsumme in der Geschichte des Bundesstaates. Es gibt Zuschüsse und Anleihen, unter anderem für den Erwerb des Grundstücks, den Bau einer Autobahnauffahrt und ein Trainingszentrum. VW wiederum will etwa 2 Milliarden Dollar investieren und rund 4.000 Jobs schaffen. Auch das gab es noch nie in South Carolina. Die Infrastruktur sei das wichtigste Kriterium gewesen, so Scout-Chef Keogh.
Die Leute denken, Land ist Land. Aber es geht um Logistik. Man braucht Eisenbahn, Wasser, Energie. Das Paket war fertig. Es war aufregend.
South Carolina hat inzwischen viele deutsche Unternehmen angezogen. BMW, Bosch, Schaeffler, BASF, Continental.
Die Lebenshaltungskosten sind günstig. Die Löhne gehören zu den niedrigsten in den USA. Nur ein winziger Teil der Beschäftigten ist gewerkschaftlich organisiert. Der Grundstein soll Ende des Jahres gelegt werden. Die ersten SUVs und Pickups sollen 2026 vom Band rollen. Noch ist VW ein kleines Licht auf dem US-Markt. Mit dem Bau des Scout soll sich das ändern, so Herbert Diess voriges Jahr.
Alles zusammengenommen sollten wir 2030 bei einem Marktanteil von 10% liegen, was nötig ist, um sich im amerikanischen Markt halten zu können.
SUVs und Pickups machen zusammen rund 30% des US-Marktes aus. Tendenz? Steigend. Auch Tesla und Rivian drängen mit ihren Elektromodellen neu in den Markt. Dass der Scout für VW ein Erfolg wird, ist noch lange nicht ausgemacht.
VW will 2026 die ersten Scout-SUVs vom Band rollen lassen. Das war Katrin Brandt aus den USA. Heute vor 30 Jahren hat China die sozialistische Marktwirtschaft in der Verfassung verankert und die Planwirtschaft offiziell beendet. Aber die Kommunistische Partei hat sich damit nicht aus der Wirtschaft zurückgezogen. Im Gegenteil, unter Staatschef Xi Jinping werden Staatsunternehmen weiter bevorzugt. In Privatunternehmen nehmen Parteizellen Einfluss im Management. Und deutsche Firmen in China fragen sich, ob es unter dem neuen Ministerpräsidenten Li Qiang endlich mehr Marktzugang gibt. Ruth Kirchner.
Markt und Sozialismus. Was das chinesische Staatsfernsehen vor 30 Jahren verkündete, ist auf den ersten Blick ein Widerspruch, hat aber Chinas Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich befördert. Unter der schützenden Hand der Staats- und Parteiführung entwickelten sich Privatunternehmen, die heute zur Weltspitze gehören. Die Technologie- und Internetkonzerne Huawei, Tencent und Alibaba etwa. Gleichzeitig hat die Führung die Kontrolle über die Wirtschaft nie abgegeben. Unter den 100 größten börsennotierten Firmen Chinas sind bis heute viele staatseigene Unternehmen, die ebenfalls auf der ganzen Welt Geschäfte machen. Die Reederei Cosco, der Ölkonzern Sinopec oder das Stahlunternehmen Baosteel Steel beispielsweise. In bunten Videos des staatlichen Auslandssenders CGTN erscheint die sozialistische Marktwirtschaft unproblematisch. Tatsächlich standen die Zeichen jahrelang auf wirtschaftliche Öffnung. Doch in der Praxis sind die Staatsunternehmen deutlich im Vorteil, etwa bei Krediten der ebenfalls staatlichen Banken oder bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen. Und spätestens seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor über 10 Jahren spüren die Privatunternehmen die Kontrolle des Staates wieder sehr deutlich. Wer die Führung kritisiert, wie 2020 Alibaba-Gründer Jack Ma, bekommt politischen Druck zu spüren, der sich auf die Geschäfte auswirkt. Den Börsengang der Finanztochter Ant etwa musste Ma kurzfristig Ende 2020 absagen. Gerade gegen die privaten Internetkonzerne ist die Führung mit immer neuen Eingriffen vorgegangen, mit dramatischen Folgen, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking.
Gerade nach dem furchtbaren Jahr 2021, in dem ja die Firmen wie Alibaba mit Jack Ma furchtbar gelitten hatten, in dem de facto 1 Billion Euro an Marktwert zerstört worden ist. Und diese Spuren merkt man ja heute noch. Nein, wir sind eine sehr viel stärklichere geführte Volkswirtschaft, als wir in den letzten 20 Jahren waren.
Auch in den Privatunternehmen selbst hat die Kommunistische Partei ihren Einfluss ausgebaut durch Parteizellen, die Einfluss auf das Management nehmen können. Zugleich versucht die Staats- und Parteiführung, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weiterhin zentral zu lenken, durch 5-Jahrespläne, die nicht mehr wie früher Getreide- oder Stahlquoten vorgeben, aber immer noch die Leitlinien der Wirtschaftspolitik festlegen. Ganz verschwunden ist die Planwirtschaft also nicht. Mit Investitionen in Infrastruktur, Straßen, Flughäfen, Eisenbahnlinien versucht die Führung außerdem seit Jahren, das Wachstum hochzuhalten. Aber in Wirtschaftskreisen gibt es jetzt, trotz aller Restriktionen, vorsichtige Hoffnung, dass sich unter dem neuen Premier Li Qiang doch wieder ein businessfreundlicheres Klima durchsetzen könnte. Immerhin hat er als Parteisekretär von Shanghai Tesla nach China geholt. Das Umfeld für Privatunternehmen werde sich deutlich verbessern, versprach Li auf seiner ersten Pressekonferenz als Ministerpräsident Anfang März. Die Regierung werde ein Geschäftsklima schaffen, das sich am Markt und der Rechtslage orientiert. Alle Unternehmen werden gleich behandelt. Die Aussichten für die Privatwirtschaft seien hervorragend. Neben solchen Äußerungen sind es wie Anfang der 90er Jahre symbolische Gesten, die die Hoffnung privater Unternehmer beflügeln. 1992, also noch ein Jahr bevor die sozialistische Marktwirtschaft in der Verfassung verankert wurde, war es die legendäre Reise durch den Süden von Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping, die klarmachte, China wird sich wirtschaftlich weiter öffnen. Den Sozialismus erwähnte Deng Xiaoping wohl hauptsächlich noch, um die konservativen Marxisten in der KP zu besänftigen. Diese Woche war es ein kurzes Video, das Milliardär Jack Ma zeigte, der nach langen Auslandsaufenthalten überraschend wieder in China auftauchte und eine von ihm gegründete Schule in Hangzhou bei Shanghai besuchte. Beobachter werteten das als Zeichen der Entspannung für die Privatwirtschaft. EU-Kammerpräsident Wuttke bleibt trotzdem skeptisch.
Wait and see. Das ist im Grunde genommen abwarten und gucken, wie der neue Premier sich zurechtfindet. Wir haben erstmal positive Signale wahrgenommen von ihm, aber das muss natürlich jetzt auch mit Taten folgen. Also wir sind im Grunde genommen noch in der Übergangsphase und wissen eigentlich nicht, kommt jetzt nur eine stärkere Hinwendung wieder zum liberalen Marktsystem oder nicht? Ich muss sagen, ich glaube nicht daran.
Sicher, Premier Li Qiang gilt als wirtschaftsfreundlich, fügt Jörg Wuttke hinzu. Aber Li ist eben auch ein treuer Diener seines Herrn. Und der heißt immer noch Xi Jinping.
Und die Wirtschaftspresseschau, da geht es um das Aus für Verbrennerautos.
Die neue Osnabrücker Zeitung erläutert mit Blick auf die von Deutschland erwirkte Ausnahmeregelung, auch nach 2035 dürfen noch Verbrennerautos zugelassen werden, wenn sie ausschließlich mit klimaneutralen künstlichen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werden. Deutschland als Elefant im europäischen Porzellanladen, das passiert nicht zum ersten Mal. Doch auch wenn die Forderung politisch heikel war, so ist sie doch richtig. Denn trotz aller Kritik und Unsicherheiten in puncto E-Fuels wäre es falsch, sich schon jetzt bei der Mobilität auf eine Antriebsart, das Elektroauto, zu beschränken und technologische Grenzen zu setzen. Ähnlich äußert sich der Reutlinger Generalanzeiger. Die Einigung ist ein Sieg für den Klimaschutz. Sie bedeutet weniger Kohlenstoffdioxid in der Luft und Klarheit für die Autoindustrie. Die Technologie, mit der die Klimaneutralität erreicht werden soll, offen zu lassen, ist eine pragmatische und gute Entscheidung. Die Politik sollte der Wirtschaft zwar Zielvorgaben machen, aber bestimmte Technologien nicht aus ideologischen Gründen ausschließen. Die Frankfurter Rundschau befürchtet dagegen, E-Fuels werden kaum dazu beitragen, den Straßenverkehr klimafreundlich zu machen. Eine Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung kommt zu dem Schluss, dass E-Fuels noch lange knapp sein werden. Bis zum Jahr 2035 sind demnach etwa 60 neue E-Fuel-Projekte angekündigt, weltweit. Selbst wenn sie alle realisiert werden sollten, könnten durch sie nur etwa 10% des Bedarfs in Deutschland gedeckt werden, den die Forschenden als unverzichtbar bezeichnen, also die Luftfahrt, die Schifffahrt und die chemische Industrie. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich zu Deichmann und zieht Vergleiche zu Galeria Karstadt-Kaufhof. Während die Warenhauskette gerade von ihren Insolvenzgläubigern abermals einen Milliardenbetrag an Schulden erlassen bekommen hat, erzielt der Schuhhändler den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte mit einem ebenfalls hauptsächlich stationären Geschäft. Gut, Ein Deichmann-Geschäft ist im Schnitt 450 Quadratmeter groß. Das ist etwas anderes als ein Warenhaus mit 10-mal so viel Fläche. Doch der eine Händler operiert aus einer Position der Stärke, der andere aus Verzweiflung. Selbst im Vergleich mit der eigenen Branche steht Deichmann gut da. Zahlreiche Schuhhändler mussten schließen, selbst der Online-Markt ist abgesackt. Die Langfristausrichtung des Familienunternehmens zahlt sich aus.
Sie hatten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Und damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt wie immer an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Ökonomie.